Und zwar machen wir noch geröstete, gestiftelte Mandeln mit rein.
Boah,
Das ist jetzt
geil.
ein Netzgeheimnis.
Ach so, okay.
Du Penner. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind in Folge 18 und mir gegenüber sitzt wie immer der fotogene David Haas.
Hallo.
Er ist nicht nur hinter der Kamera gut, sondern auch vor der Kamera.
Durchaus, ja. Ja. Das liegt an meinem charmanten Aussehen.
Hab ich festgestellt, als ich über unsere neue Homepage gescrollt bin, die der David mir gestern als Screenshot zugeschickt hat. Das war jetzt ein versteckter Hinweis. Wir haben ab.
Ich denke, wenn die Folge rausgeht, sind wir auch online.
Sind wir online?
Ja.
Haben wir eine eigene Homepage für unseren Podcast? Wie heißt die?
Wie unsere E-Mail-Adresse, nur ohne Info, also www.nachtschicht-podcast.de.
Mega.
Die Website wird ab nächste Woche wird sie online sein. Da gibt es unter anderem die Rezepte, die wir hier immer erzählen, zum Downloaden und zum Nachbacken. Dann gibt es weitere Infos zu unseren Interviewpartner und man kann auch, wenn man keinen Spotify und so weiter und so hat, kann man auch hier direkt die Folgen anhören. Genau.
Ja, richtig cool.
Ja.
Vor allem auch Infos zu den Gästen, wenn da einen was näher interessiert, finde ich auch richtig, richtig cool. Ich gebe euch noch einen Tipp, falls ihr mal einen Podcast macht, sucht euch als Partner jemanden, der ein Werbestudio hat und der da technisch begabt ist, dann müsst ihr euch nicht selber drum kümmern. Also richtig cool.
Ja, auf jeden Fall schaut mal vorbei, www.nachtschicht-podcast.de, wir haben jetzt eine Website.
Dann, wenn wir eh gerade schon beim Thema schaut mal nach sind, ich würde gerne noch auf zwei weitere Podcasts hinweisen und zwar auch die zum Thema Backe sehr, sehr gut sind. Zum einen von Lutz Geisler, Plötzblock, den haben wir hier auch schon öfters erwähnt, Plötzlich Bäcker, der hat uns neulich auch in seinem Newsletter unter verlinkt und ich höre den auch ab und zu ganz gern. Also sehr zu empfehlen, der Podcast heißt Plötzlich Bäcker. Und der zweite Podcast ist Ohrenbrot, der Mipano-Podcast, also aus der Facebook-Gruppe Mipano, wo ja vielleicht auch der ein oder andere am Start ist, der kennt den Podcast dann natürlich auch. Und auch hier wurde man neulich erwähnt und das gäbe mir auch gern zurück.
Ja.
Wir haben sogar indirekt eine Einladung gekriegt, dort mal einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen.
Das sollte man auf jeden Fall machen. Ja. Ich finde das eigentlich hochspannend, dass wir mal wirklich uns da ein bisschen connecten zusammen.
Genau.
Das ist mit Sicherheit für unsere Hörer auch spannend.
Einziges Manko, sie haben, als sie uns erwähnt haben, www.grimmersbackstube.de gesagt.
Oh nein.
Das sind einfach keine Schwabe, weil mehr heißt natürlich nicht Backstube, sondern Backstub. Sorgt aber immer wieder für Irritationen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nochmal so wählen würde. Ich muss immer, wenn ich jemanden am Telefon habe und sage, schicke sie mir eine E-Mail.
Ja.
ingmar.grimmer@grimmers-backstube.de, Backstube ohne E, muss ich immer dazu sagen.
Muss ich immer dazu sagen? Ja. Okay.
Aber
wie bei mir, via Studios mit S hinten und in einem Wort.
Ja, und dadurch, dass mir Grimmers Backstube heißt, wenn ich aber Grimmer heiße, gibt es auch manche Leute, die sagen zu mir immer, hallo Herr Grimmers. Zum Beispiel Pizzeria oberhalb, wo man ab und zu mal eine Pizza holt. Hallo Herr Grimmers.
Ah, okay, ja, das ist cool.
Super witzig. Ja, und meine Mutter wird auf der Post und auch immer mit Frau Grimmers angesprochen. Aber naja.
Wobei dein Name eh tricky ist, du kriegst auch sehr oft Post an Frau Ingmar Grimmer.
Ja, genau, das liegt dann aber an Ingmar. Vielleicht haben wir einen Hörer, der Ingmar heißt, das wäre echt mal mega schön.
Ja.
Sehr ungewöhnlicher Vorname, der immer wieder dafür sorgt, genau wie du sagst. Also ich krieg zwei Drittel von meinen E-Mails, werden mit Hallo Frau Grimmer beantwortet, wenn mich die Leute kennen. Doch.
Krass.
Also ich führe keine Statistik und ich korrigiere es auch nicht mehr. Am Anfang habe ich immer geschrieben, ich bin ein Mann, aber das mache ich jetzt nur, wenn wirklich ein paar E-Mails dann hin und her gehen und klar wird, wir treffen uns vielleicht auch irgendwann mal. Dann schreibe ich mir, ach so, übrigens, Herr Ingmar Grimmer.
Cool.
Also ich mache es nicht jedes Mal. Ja, was war noch los diese Woche? Also ich habe eine sehr turbulente Woche hinter mir. Ich komme quasi direkt aus der Quarantäne.
Ja.
Unerwarteterweise, fast hätte es keine Podcast-Folge gäbe.
Ja, es gab schon Überlegungen, was man mache, dass
genau,
du nicht rauskommst.
Ja. Ja. Unsere Tochter hat einen Fall in der Grundschule gehabt, oder nicht, also es gab einen Fall an der Schule unserer Tochter und dann musste man mit in Quarantäne und das Verwaltungsgericht hat es jetzt aber aufgehoben nach vier, fünf Tagen, ich weiß nicht mehr genau. Verrückt, oder?
Aber gesamt wurde das aufgehoben, gell? Das
genau.
K1 war das ja, als Kontaktkreis 1.
Genau. Ja, okay. Also quasi nicht der, wo direkt betroffen ist, sondern der Kontaktperson von der Kontaktperson.
Ja.
Und da hat der Ehepaar klagt dagegen und es wurde aufgehoben, was gut war, weil so konnte ich jetzt gestern auch noch zu meinem Sommelierkurs. Also es war eine verrückte Woche.
Ja.
Aber was mega interessant war, die Bäckerei ist einfach weitergelaufen. Also hier an der Stelle nochmal fette Grüße raus an mein Team. Ich habe freitags um 11 Uhr, glaube ich, Bescheid kriegt, dass ich in Quarantäne muss und habe am 12. nachdem ich mir stundenlang versucht habe, dagegen zu wehren, ja, mein Team zusammentrommelt und habe gesagt, okay, so sieht's aus und die haben das einfach gerockt.
Geil.
Richtig mega. Cool. Ja.
Ja, du hast halt ein richtig gutes stark. Team. Du hast echt ein gutes Team.
Ja, das habe ich jetzt wieder sagen. Gemerkt und ja. Mal gucken, was ich jetzt mit dem Wissen anstelle.
Auch weil du gerade gesagt hast, es hat viel Potenzial auf jeden Fall, was du
ja, machst. Ja, das ist mega. Ja. Also in echt so einem gut. Betrieb in unserer Größe ist es nicht selbstverständlich, dass das einfach so weiterläuft.
Du hast gesagt, du hast versucht, dich eine Stunde dagegen zu wehren. Kann man da was machen?
Wir sind ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Landkreis mit dem höchsten Inzidenzwert, oder?
Ich glaube, ja.
Oder wie das auch immer heißt, genau. Nee, weil es war so, dass dass so eine Mutation im Spiel war und in diesem Fall war vorgesehen, dass das eben so ist und da kannst du nichts dagegen machen. Also ich habe den PCR-Test machen lassen, der negativ war und habe versucht, über diesen Test, über Bürgermeister, Landratsamt quasi eine Sondergenehmigung zu kriegen, dass ich raus darf in Anführungszeichen, weil die Quarantäne hätte auch schon 4 Tage laufen müssen, also die Ansteckung hätte schon lang passieren müssen. Und das ging aber nicht. Das ist nur für Ärzte und Krankenschwestern vorgesehen, so eine Sonderregelung.
Okay.
Dann habe ich gesagt, okay, dann nutze ich die Zeit, um an meinem Buch zu schreiben. Das war jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ja. Und solche Podcast-Folge vorzubereiten, wo wir jetzt immer noch nicht beim Thema sind, aber egal.
Ich habe gemerkt, du hast sehr viele E-Mails und WhatsApp geschrieben.
Ja, also ich war ja, genau. Ich habe damit bombardiert. So, ja. Also du musst mir jetzt nicht mehr gleich antworten, gell, sondern
lass dir Zeit. Ich dachte mir irgendwann, dir muss richtig langweilig sein.
Nee, es war echt gut. Ich hab an meinem Buch gearbeitet. Ja. Genau, top. Das war auch wichtig, aber trotzdem war es nicht schön und ich war jetzt gestern noch beim Brotsommelier, das vielleicht auch noch geschwind, haben wir auch gesagt, da gehen wir immer wieder drauf ein, das war sehr, sehr interessant, wir hatten einen 77-jährigen Professor zum Thema Sensorik. Das wäre natürlich echt doof gewesen, wenn ich da nicht hin hätte können, weil das kannst du natürlich schlecht digital machen.
Ja.
Und wir haben dann, es war irre, also wir haben verschiedene Sachen machen müssen, zum einen Farbe, also man hatte 10 Reagenzgleise mit roter oder grüner Farbe, musste die nach Farbintensität einreihen, aber minimale Unterschiede, gell? Also verrückt.
Krass, okay.
Dann Haptik, so 10 so Kegel, so Silikonkegel, musste man auch nach Härtegrad quasi aufstellen, also war echt total interessant. Und dann riechen, das ging auch noch, aber schmecken, das echt? War irre, ja. Es gibt ja nur 4 Geschmacksrichtungen. Also,
bitter, salzig, süß und sauer, oder?
Genau. Ja. Und Umami jetzt ja noch, oder schon Weile.
Was?
Umami.
Das ist die Falltechnik, oder?
Genau, die Falltechnik zum Schmecken. Ja. Nee, Umami ist Glutamat.
Ah.
Also es gibt schon Definitionen, die Definition ist irgendwie fleischig, aber ja also diesen Geschmack, und das sind die einzigen Sachen, die mir auf der Zunge schmecken. So, jetzt kommt das Verrückte. Mir schmecke ja zum Beispiel, da hat der Dozent gefragt, wie schmeckt Zimt? Zimt schmeckt gar nicht.
Okay.
Du riechst Zimt nur.
Ah.
Das ist total interessant.
Das ist das
also,
Curry ist auch so, gell?
Ja, alles. Ja, alles. Okay. Du schmeckst nur süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Du schmeckst kein Zimt. Du schmeckst auch kein, Petersilie. Du schmeckst vielleicht ein bisschen bitter bei Petersilie, aber du riechst Petersilie. Und zwar jetzt folgendes, jetzt trifft ein bisschen ab, aber finde es echt mega interessant. Mach halt mal folgendes Experiment. Nehmt euch einen Teelöffel Zimtzucker oder einen halben Teelöffel, vielleicht ein bisschen viel, also reicht ganz wenig. Dann Nase zuhalten, den Zimtzucker in den Mund nehmen, mit der Zunge an der Gaumen drücken und dann mal gucken, was ihr schmeckt. Du schmeckst nur süß. Du schmeckst kein Zimt. Und dann Finger weg von der Nase und durch die Nase ausatmen. Und dann riechst du Zimt.
Ach krass.
Ist total verrückt. Der hat das dann auch in so einem Querschnitt vom Kopf quasi dann auf der Folie zeigt, wie das halt dahinter alles zusammenhängt. Das ist total interessant, weil die Nase ist direkt mit dem Gehirn verbunden, während die Geschmacksnerven übers Rückenmark erst ins Gehirn gehen. Also dann, die Nase ist viel direkter mit dem Gehirn verbunden. Als die Geschmacksnerven. Also es ist total spannend gewesen. Und dann mussten wir zum Beispiel, haben wir 3 Gläser gekriegt, In einem war 6 Gramm Zucker, also so Wasserlösungen. Mhm. In einem waren 6% Zucker und in einem 8. Und dann musste man rausfinden, wo mehr und wo weniger. Und dann waren, hat man 3 Gläser gekriegt. 2 waren gleich und 1 war anders. Dann musste man rausfinden, welches ist anders und was ist anders. Also irre schwer, mhm. Also wirklich schwer. Im nächsten Modul findet die erste Prüfung zu dem Thema statt.
Okay.
Also ich bin echt, ich dachte teilweise, ich bin im falschen Film. Also es war echt sehr, sehr schwer. Also jetzt nicht irgendwie, dass der Ding so Salzwasser, sondern minimal. Mhm. Also war echt total interessant.
Aber halt auch geil, dass man das auch lernen kann, gell? Dass man das trainieren kann. Das ist schon hochspannend, also echt geil.
Man kann es trainieren. Der Professor, der trainiert die Einkäufer von großen Discounter oder auch von Nestle zum Beispiel. Okay. Da gibt es auch so Sensorik-Leute. Die Leute trainiert er und der unterrichtet auch noch an der Uni, also war richtig locker drauf. Mhm. Und der sagt halt, mit zunehmendem Alter nimmt es ab, also er ist nicht mehr so fit, aber selbst er kann noch gut, also er kann das auch noch super, weil er halt trainiert.
Zu dem Thema muss ich noch was sagen, weil ich hatte ja auch ein geschmackliches Highlight letzte Woche, und zwar meine Online-Bierverkostung.
Ah ja, genau.
Da hatten wir so ein kleines Biersäckchen mit einfach 5 verschiedene Biersorten. Und dann hatten wir hier von einem lokalen Brauer hatten wir eine Online-Bierverkostung, den wir übrigens auch demnächst hier mal als Gast da haben, wollte ich schon mal ein bisschen spoilern. Und da war es tatsächlich so, das fand ich ganz spannend, dass wir ja an unterschiedlichen Stellen von der Zunge das wahrnehmen. Salzig, sauer vorne und bitter ist eher hinter auf der Zunge. Und das ist der Grund, warum ein Pilzglas schlank ist. Damit das Bier schneller rein und auf den hinteren Teil der Zunge trifft. Mhm. Und dadurch nimmst du das Bittere vom Pilz mehr wahr. Das ist auch der Grund, warum die Pilzflaschen eher schlank sind und anders geformt. Also die Form von Glas und Flasche macht einen Unterschied, wie du es schmeckst.
Das ist krass,
ja. Wahnsinn, also echt krass.
Wir hatten auch eine Bierverkostung da schon im Sommelierkurs und die hat es auch so ein bisschen gesagt, dass, und früher hat man ja immer gelacht, gell?
Ja.
Wenn die da ihren Wein in da irgendwie, dass der Wein atmen kann und so, aber es hat schon
was, ja.
Und da gibt es ja auch so neue Biergläser, gell? So niedrige, so runde und so, gell? Das ist, sieht nicht mehr so aus wie früher teilweise, gell?
Also hochspannend auf jeden Fall, also das Thema Geschmack und was man da rausschmeckt und wie das funktioniert. Und auch das mit den, es gibt nur die 4, ist so krass. Mhm. Also das andere geht über Geruch. Wahnsinn. Ja,
mich hat das echt, also auch total fasziniert gestern. Mhm. Oder zum Beispiel hat man es über Thema Vanille. Mhm. Vanille hat 600 Aromen.
Krass.
Und Vanillin ist nur eins davon. Also quasi dieser Vanillinzucker, der chemisch quasi nachgebaut wird, hat nur ein Aroma. Krass. Während Vanille 600 Aromen hat, die man natürlich nicht einzeln rausschmecken kann, aber es schmeckt ja viel voller Vanille als Vanillin. Und das fand ich auch so total spannend. Und was ich auch noch spannend fand, das ist jetzt mein letzter Punkt zu dem Thema, dass er gesagt hat, es gibt immer noch so vieles, wo der Mensch keine Ahnung hat, warum das so ist. Und das fand ich wieder cool. Ja. Weil ich dachte, bei allem, wir denken immer, wir wissen alles. Und es gibt aber noch so viel unerforschte Sachen.
Mhm. Aber lieber irgendwann, weißt du, was auch süß ist? Ein kleines Osterhäschen, das durchs Bild hoppelt. Und jetzt sind wir nämlich beim Thema.
Boah, starker Übergang. Wir wollten eigentlich noch auf ein paar Kundenfeedbacks eingehen. Aber das können wir am Schluss machen.
Das machen wir zum Schluss, ja, genau.
Dass wir jetzt mal zum Thema kommen.
Gell? Also, bald ist Ostern und Ostern ist ähnlich wie Weihnachten, nicht ganz so krass. Aber es gibt natürlich auch, wie zu alle krasse Feiertage, typische Gebäcke. Und da haben wir zwei uns gedacht, dem widmen wir doch mal eine Folge.
Auf jeden Fall, Ostern ist mein Mitarbeiter, der hat früher, die Familie hatte selber früher eine Bäckerei, der hat zu mir erst letzte Woche gesagt, bei ihnen war Ostern immer krasser wie Weihnachten.
Ach, okay.
Also Ostern ist schon auch krass.
Ja.
Und Gründonnerstag ist in der Bäckerei immer der Tag mit den meisten Kunden im ganzen Jahr.
Nee.
Doch, weil Gründonnerstag ist immer der ganze Tag offen. Heiligabend ist ja immer nur ein halber, Silvester auch.
Stimmt, ja.
Ostersamstag auch. Und Gründonnerstag spinnet die Leute schon richtig, in Anführungszeichen, also gehen richtig krass shoppen. Und da ist der ganze Tag offen. Ah, also kundezahlmäßig. Und mir hat das auch mal jemand gesagt, im Lebensmitteleinzelhandel ist das wohl auch so.
Okay.
Dass das der kundestärkste Tag ist. Seit Corona ist alles anders, aber wird sicher ein krasser Tag.
Ähnlich wie dann mit Abholstationen und so? Macht er das auch so mit Vorbestellungen?
An Gründonnerstag nicht.
Okay.
Das wird ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Tag sein, aber an Ostersamstag dann halt ganz normal.
Ich habe übrigens bei uns in der Agentur an Gründonnerstag, das ist bei uns hier in der Agentur der Gin-Donnerstag. Da trinken wir kurz vor Ostern nochmal gemeinsam einen Gin zusammen. Das
also man merkt, ich habe vorher, als ich komme, wir haben Freitagnachmittag übrigens gerade, und als ich jetzt vorher reinkam, waren Davids Mitarbeiter auch schon alle weg. Dann habe ich auch gesagt, ich werde Designer.
Ist halt eine andere Branche.
Ihr habt, klar. Ihr habt Wochenende, ihr habt Feiertage. Ich gönn's euch.
Ja.
Nee, Ostern. Ostern ist ein Riesenthema. Ostern ist ein Riesenthema. Auch in der Bäckerei, genau. Nicht ganz so extrem wie Weihnachten, das hast du natürlich schon ganz richtig gesagt. Aber ich habe gedacht, wir machen zum Einstieg, überlegen wir uns einfach mal, was ist Ostern überhaupt?
Mhm.
Ich bin ja da als Pfarrersohn auch vorgeprägt.
Ja.
Und jetzt die große Quizfrage, David, was feiern wir an Ostern?
Ich finde es immer krass, dass man es feiert, aber es ist die Kreuzigung, oder?
Nee, ich spiele Zellen, nicht streng katholisch.
Ja, und wieder verstanden.
Ja, die Auferstehung.
Da aber am Karfreitag wurde er gekreuzigt, genau. Dann Osternacht hier mit, genau. Wir dürfen nicht Leute und so, und am Ostermontag
ist was dürfen nicht Leute?
Oder wann darf man nicht Leute? Die Glocke?
Das ist vielleicht, weiß nicht, du bist ja katholisch, das ist vielleicht ein bisschen anders.
Ja, okay. Nee,
auf jeden Karfreitag, Fall. Die Kreuzigung. Es ist ja jetzt auch quasi die Fastenzeit seit Aschermittwoch.
Genau.
Und an Ostern feiern wir dann die Auferstehung Jesu.
Ja.
Und witzigerweise haben wir aber in der Bäckerei ganz komische Gebäcke wie, oder halt allgemein die Bräuche, Ostereier, Hase. Ostereier.
Ja,
komisch, oder?
Ja, woher kommt das?
Ich habe mich auf die Suche gemacht, weil man hat es schon immer mal wieder gelesen, aber ich musste jetzt echt auch nochmal recherchieren und fange mal an mit den Ostereier. Das Osterei entstammt, wie das einst zum Frühjahrsbeginn gefeierte Osterfest, selbst dem heidnischen Brauchtum. Also das Ei quasi in der früheren Kulturgeschichte schon als Ursprung des Menschen oder sogar des Universums. Aber auch den Urchristen war das Ei Sinnbild des Lebens und der Auferstehung. Also Ei steht so ein bisschen für Frühling, Auferstehung, Neubeginn. Genau, früher wurde Toten sogar ein Ei mit ins Grab gegeben. In der alten Kirche schenkte man sich am Ostermorgen hartgekochte und damit haltbar gemachte rot gefärbte Eier. Früher echt nur rot gefärbt, quasi als Symbol des Blutes.
Mhm.
Genau. Entweder, kann auf die Kreuzigung hindeuten oder hier habe ich jetzt noch gelesen, andererseits deutete die rote Farbe des Blutes darauf hin, dass in ihm Leben enthalten ist.
Ah.
Also so kam halt das Färbe dann. Mhm. Übrigens, auf Kreta gibt es nur rote Eier.
Ach,
also Griechenland, die sind dann auch ein bisschen traditioneller unterwegs.
Okay.
Da habe ich immer nur rote Eier gesehen.
Okay, krass.
Genau, und seit dem 12. 13. Jahrhundert werden Ostereier gefärbt. Dann entstand der Brauch, Ostereier auch bunt zu verzieren, durch Besprenkeln, Bemalen und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dann haben sich daraus eben regelrechte Kunstformen entwickelt, Eier aus Blase. Und es entwickeln sich spezielle Ostereiermärkte und so weiter. Und halt heute gibt es halt alles, Süßwarenindustrie, alles mit Eier.
Okay, aber dann hat das Osterei tatsächlich schon so ein bisschen einen Hintergrund mit Wiedergeburt.
Genau, also so ein bisschen als Symbol für Neubeginn. Ja. Okay, und ich habe jetzt noch gelesen, das habe ich jetzt aber hier nicht aufgeschrieben, oder habe ich da auch noch gelesen, dass, weil ja Fastenzeit war und man durfte dann auch keine Eier essen, haben sie die Eier halt gekocht.
Ja.
Und dann an Ostern wurde die dann halt gegessen. Mhm. Also das habe ich auch noch gelesen. Ja, wie oft bei so Traditionen weiß man nicht hundertprozentig, wo es herkommt. Aber irgendwie so hat sich's wohl entwickelt. Was für Ostergebäcke fallen dir so ein? Oder was macht ihr da, oder was macht dein Vater daheim an Ostergebäck?
Also klar, es gibt so Hefehasen, so mit einem Rosinenauge.
Ja.
So, finde ich heute noch gut.
Klassiker, ja.
Ja. Palmbrezeln.
Ja, auch noch ein Thema, ja.
Palmbrezeln, dann weiß ich noch das, wann war das? An Karfreitag hat mein Vater immer die Osterlämmerbacke.
Ja.
Da war richtig.
Traditionelles Gebäck, ja.
Genau.
Und dann gehen sie immer nicht aus der Form raus.
Ja, oh Gott. Ey.
Da musst du immer doppelt so viel machen, weil die Hälfte geht kaputt.
Ja, und das gab es dann auch immer am Ostersonntag und Montag noch zum Naschen, so die ohne Kopf und ohne Dings. So. Aber super. Und dann gibt es noch das Osterbrot.
Mhm. Ja.
Genau, das sind so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Und
so Ostergrenze oder so?
Ja, auch.
Hat auch ja manche, ja.
Ja. Auch, ja, aber sonst.
Aber es ist nicht ganz so, weil es an Weihnachten gibt Stolle.
Ja.
Das ist dann auch schon nicht ganz so extrem. Gell? Der eine macht so ein bisschen mehr das und der andere so ein bisschen mehr das und so. Ja, ja, ja.
Ja, du, wobei, ja, also ich finde, das ist ja meistens ähnliche Basis, finde ich so. Also ein Osterbrot ist ähnlich wie jetzt ein Osterhase oder ist alles so Hefegebäck-mäßig, oder? Also da gibt es jetzt, es ist cool, es schmeckt lecker, gerade so zum Frühstück, finde ich es super lecker. Aber so die krasse Sache wie jetzt an Weihnachten ist ja jetzt eigentlich fast nicht vergleichbar, finde ich.
Ja. Definitiv, ja. Ich meine, was man natürlich auch oft noch sieht, sind so Mürbteighase irgendwie mit so einer Karotte dann und so.
Ja.
Ja. Wo man beim Thema Hase wäre, woher kommt der Hase?
Das finde ich jetzt noch viel krasser. Keine Ahnung. Woher kommt der Hase?
Ich musste auch ein bisschen ablesen, gebe ich zu. Zum ersten Mal erwähnt wird der Hase nämlich im 17. Jahrhundert.
Wie, du weißt das nicht?
Nee, ich weiß nicht.
Ich dachte, du weißt was auswendig. Nein.
In einer wissenschaftlichen Arbeit eines Heidelberger Arztes, ihm zufolge soll der Brauch, an Ostern Eier zu verstecken, im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein. Und jetzt wird's witzig, dort haben die Erwachsenen mal eben den Osterhasen erfunden, um den Kindern zu erklären, wie die Eier in die Nester kommen. Schließlich ist der Hase eindeutig flinker als die Henne, sodass er beim Verstecken der Eier auch nie erwischt werden kann.
Wie cool ist das?
Dieser Geschichte nach kamen Osterhase und Ei also durch eine Art Erklärungsnotstand zusammen. Fand die coole Formulierung. Mhm. In anderen Gegenden Deutschlands kam es sogar vor, dass der Osterhase wahlweise durch Hahn, Kuckuck, Storch oder Fuchs ersetzt wurde. Mhm. Aber es gibt noch weitere Erklärungsversuche zum Osterhasen. Zum Beispiel die, dass viele Hasen, auch wenn es sehr scheue Tiere sind, im Frühling in die Dörfer und Gärten kamen. Grund für ihren Besuch war die Suche nach Futter. Und weil man sie dabei selten zu Gesicht bekam, hat man ihnen vermutlich angehängt, dass sie bei ihren Besuchen die Ostereier mitbringen und verstecken.
Oh, beides schöne Storys.
Ja, finde ich auch. Ja,
finde ich gut, finde ich super. Gestern hatte ich es mit meiner Frau davon, was ist der beste Schoko-Osterhase?
Oh, da muss ich passen.
Echt?
Ja, der kann jetzt gar nicht so, das kaufe ich gar nicht so.
Okay, doch, also sag mal. Einer muss sein, also ganz klar, bei mir ist...
einer muss sein.
Einer muss sein, bei mir ist der Milka Nuss, finde ich gut.
Milka Nuss, okay. Also Nussschokolade dann quasi.
Nussschokolade, genau. Okay. Von Milka muss er aber sein. Lind gehen wir weg.
Lind gehen wir weg, echt?
Finde ich jetzt nicht so
gut. Okay.
Also die Hase und Ding, also die Praline und so, alles super. Aber die,
Lindor, meine Frau liebt ja diese Lindor, diese Kugeln. Ja, die gibt es ja auf Ostern, oder gab es ja früher eigentlich auch hauptsächlich auf Ostern, die gibt es jetzt ja auch, glaube das ganze Jahr. Aber die wenn ich der Freude machen will, dann bringe ich Lindor-Eier mit. Aber dann ist eben die meiste trotzdem selber.
Ja, du und meine Frau ist ein bisschen jünger wie ich, die findet den Kinderhase gut. Weil der,
ja, aber der ist auch gut.
Der ist auch also gut,
die Kinderschokolade. Ja, inzwischen ist es auch nicht mehr so, aber früher habe ich echt die auch sehr gern gegessen.
Aber als ich Kind war, gab es die noch gar nicht von Kindern. Da gab es noch keine Hase.
Das hat irgendwann mal angefangen.
Das kam später, ja, genau. Deshalb sage ich, sie ist ein bisschen jünger wie ich, da kam es dann eher. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Lamm.
Ja, jetzt warte mal. Da habe ich noch, Lamm, genau, also Osterlamm. Ich meine, das passt jetzt eher. Das Lamm symbolisiert die Unschuld von Jesus, der dann für uns gestorben ist. Das Opferlamm in manchen Ländern und Gegenden ist heute noch Tradition, dass ein Lamm geschlachtet und gegessen wird. War auf Kreta tatsächlich auch so. Also wir waren dann an Ostern damals auf Kreta und hat unser Chef gesagt, fahr da oben in die Dörfer und geht da irgendwo Lamm essen. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Genau, und jetzt haben wir noch eine witzige Erklärung. Also eventuell könnte der Hase auch daher kommen, dass ein missglücktes Lamm, also quasi, was wir gerade geschwätzt haben, dass so ein Lamm missglückt ist. Einer Legende nach soll ein Osterlamm im Backofen so missglückt sein, dass es am Ende wie ein Hase aussah. Also das ist ja auch eine geile Erklärung.
Auch gut, ja.
Weil
ja,
das Lamm, das macht für mich tatsächlich Sinn an Ostern.
Ja.
Und daraus dann kurzerhand der Osterhase entstand. Ach. Genau. Ah, und jetzt habe ich noch mal was. Also auch durch den Zeitpunkt des Osterfestes kann man einen Bezug zwischen Hase und Fest herstellen. Ostern wird am ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert und der Hase gilt als Mondtier. Also es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Hm. Genau.
Ich glaube, ich bin im Jahr des Hasen geboren. Echt? Aus dem chinesischen Kalender. Fällt mir gerade so ein, aber wurscht.
Das passt halt wieder wie Faust aufs Auge.
Wahnsinn, oder?
Nee, ja. Und dann genau, dann tatsächlich die Osterlämmer.
Ja.
Die hast du ja auch gerade schon gesagt, gell, ist auch sehr traditionell. Ja, das machen wir jetzt zum Beispiel nicht in der Bäckerei, aber aus Rührei gibt es auch so Rührmasse dann oder Biskuitlämmer. Mhm. Genau, Palmbrezel wäre vielleicht noch ein Thema, das kennt vielleicht nicht jeder. Erzähl mal ein bisschen.
Habe ich doch vorher schon gesagt.
Ja, ja, klar, nee, aber dass man da noch ein bisschen was dazu sagt.
Ja gut, im Endeffekt ist das auch ähnlich wie so eine neue. Nein, nee, ist anders. Die ist ja so geil gezuckert obendrauf, gell? Aber,
genau, also bei, ja. Also bei uns ist jetzt ein Hefequarkteig. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so Standard, so ein saftiger Hefeteig einfach.
Genau.
Und das gibt es ja nicht an Ostern, also bei uns zumindest nicht, sondern auf Palmsonntag.
Eine Woche vorher.
Genau.
Oder? Also eine Woche vorher, gell?
Apropos Palmsonntag, gab es bei euch auch der Palmesel früher? Und warst du immer, oder?
Nicht immer, aber
oft. Aber immer öfter.
Also ich wurde irgendwann von meiner Schwester abgelöst, so. Aber sonst war ich schon immer...
Wir machen das bei uns daheim fast gar nicht, weil meistens ist unsere große Tochter, die wo am längsten schläft, die ist immer sauer, wenn sie dann der Palmesel ist.
Ah, okay. Ja.
Aber das war ist auch so eine Tradition. Palmesel, wer es nicht kennt, also der, wo am längsten schläft an Palmsonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, der ist der Palmesel. Mhm. Genau. Und was ist mit dem? Nix.
Nix, er ist halt an dem Tag der Palmesel, ja. Das ist halt so. Ich muss an Palmsonntag immer dran denken, früher in Bülotzell katholisch, da hat man ja so Palme dann halt irgendwie gemacht, so als Palmkätzle. Und mir hattet früher immer so ein kleiner Blumenstrauß aus Palmkätzle. Und die Landwirtkinder, die haben dann immer so ganze Bäume mit in den Kirch geschleppt. Das war, okay, alles klar, logisch, da sitzt da mit einem kleinen Strauß, ja. Und ich so, nett. Aber war gut, war echt eine schöne Sache.
Das kenne ich gar nicht, solche Traditionen.
Ist bei der katholischen halt eher so, ja. Das, ja.
Gut. Jo, dann kommen wir mal aufs Osterbrot vielleicht nochmal zu sprechen, Otto, weil das Rezept wird mal unten in die Shownotes veröffentlichen.
Ja, genau.
Ein richtig cooles Rezept, wie ich finde, wie es mir auch in der Bäckerei macht. Mhm. Ich werde es ja jetzt nicht einzeln vorlesen.
Ja, aber sag doch mal, was ist denn drin so? Grob?
Genau, ja, so. Könnt ihr ja mal sagen, ja, genau. Es ist im Prinzip ein Hefeteig, oder nicht im Prinzip, es ist ein Hefeteig mit, aber auch mit Früchte drin, wie du es vorher schon gesagt hast. Und wir machen es jetzt mit Rosine und Aprikose, weil, ja, es ist oft auch mit Zitronat und Orangenschale, das mögen ja nicht unbedingt alle. Und deswegen sagt man an Ostern, okay, wir haben eins hier mit euch, wir machen eins ohne Zitronat und Orangenschale mit Rosine und Aprikose. Wie gesagt, das Rezept stellen wir in die Shownotes. Und was wir noch machen, das ist jetzt ein bisschen top secret, aber ich verrate es jetzt einfach mal. Und zwar machen wir noch geröstete, gestiftelte Mandeln mit rein.
Boah,
das ist jetzt ein nettes Geheimnis.
Achso, okay.
Du Penner. Sondern wir tun Puder, also wir rösten die Mandeln und dann tun wir Puderzucker karamellisieren und gebe dann über die Mandeln und dann sind die Mandeln so, also und dann wird es ganz hart, ja, das Karamell wird dann so hart und dann tut man das am nächsten Tag so ein bisschen kleinklopfen und dann hat man so richtig karamellisierte Mandelstückle im Teig und das ist geil.
Das ist geil, ja, das ist echt geil, das klingt mega gut.
Er wollte jetzt, ich habe es in seinem Blick gesehen, er wollte mir jetzt verarschen, aber jetzt war es wirklich geil.
Ja, okay, das war echt richtig gut, verdammt.
Also das werde ich auch so ins Rezept schreiben, wenn man den Aufwand nicht betreiben will oder auch mit Puderzucker heiß machen, karamellisieren, ist nicht ganz ungefährlich, aber verbrennt sich wirklich. Also wenn man hinlangt, der Zucker geht nicht weg. Also man verbrennt sich wie die Sau. Aufpassen, aber wie gesagt, ich werde so ins Rezept machen. Wer das nicht machen will, kann auch die Mandeln einfach so gestiftelt, geröstet reinschmeißen. Genau. Und dann macht man einfach, man weicht das vorher ein in Rum, die Rosine und die Aprikose und das und lässt es dann unter den Hefeteig laufen und wir machen dann so runde Laible, so 500 Gramm und wir machen noch Streusel oben drauf und dann finde ich das echt mega lecker, so zum Osterfrühstück.
Okay, ja, doch. Super. Mit was isst du das dann? Also mit Marmelade,
ja, Butter? Marmelade, ja. Butter oder Marmelade. Ja, Butter muss immer drauf.
Ja, safe.
Klar.
Ja.
Ah, apropos Butter, kann ich kurz noch was einschieben?
Immer.
Thema Butterbrezel. Wir haben ja immer das Thema Butterbrezel. Wir schweifen halt oft ab, gell? Egal. Wir haben ja immer wieder das Thema Butterbrezel.
Wir haben übrigens zweimal das Feedback bekommen, dass man zu oft abschweift. Ist uns egal.
Nein. Das war gut. Nee, wir leben ja auch ein bisschen von unserer Anekdote und Geschichte, die wir so einstreuen. Und dann ist mir jetzt eingefallen, beziehungsweise mein Bruder hat mich drauf gebracht. Wir haben ja schon diskutiert, ist es besser, wenn die Butter von Hand drauf gestrichen wird oder mit der Butterbrezel-Spritzmaschine. Mein Bruder hat mich jetzt auf noch eine coole Methode gebracht, mit der man quasi kühle Butter und warme Brezel verbinden kann. Und zwar ist das eine Brezel, wie sie mein Vater immer geschmiert hat, der leider vor 3 Jahren verstorben ist, übrigens fast heute auf den Tag, genau. Ja. Der hat einfach seine Butter oben drauf gemacht.
Okay, ja, geil, oder? Ja,
geil. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Mein Bruder hat mich wieder drauf gebracht. Und zwar so richtige Scheitler oben drauf gelegt, weil das kannst du ja auch nicht richtig verstreichen.
Nee, klar,
du musst Butter nicht du musst Brezel nicht aufschneiden.
Ja.
Kannst du natürlich nur machen, wenn sie dann auch selber gleich ist. Also kannst du schlecht in den Laden legen, so, aber habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch mal wieder.
Aber jetzt, wo du das sagst, meine Oma hat es früher auch gemacht.
Echt?
Ja, meine Oma hat es früher auch gemacht, ja. Doch, stimmt.
Und mir war das total entfallen. Mir ist das so, mir voll in meine Kindheit zurück erinnert gefühlt, wo mein Bruder das gesagt hat.
Und was mir jetzt gerade einfällt, meine Oma hat früher noch was viel Krasseres gemacht. Die hat immer nach dem Vespern noch so ein Stück Butter abgeschnitten und einfach direkt den Mund.
Das ist krass.
Da komme ich heute noch nicht drauf klar, aber das hat die mit einem Hochgenuss gemacht.
Obwohl ich ehrlich bin, wenn ich noch so ein letztes Stück Ärmle habe von der Brezel, dann lege ich mir auch noch ein schönes Scheitle-Butter drauf.
Das finde ich auch gut. Das finde ich auch richtig gut. Komm, also die Ärmle mit. Ja. Großartig.
Also, es gibt jetzt noch eine neue Variante Butter obendrauf.
Ja.
So, zurück zum Thema.
Ja.
Osterbrot, genau. Rezept verlinken wir in die Shownotes. Ihr könnt den Teig machen, ihr könnt die Früchte 1-2 Tage vorher ansetzen und dann entweder nach der Teigruhe von einer Stunde die Laibe rundformen, aufgehen lassen und backen, wie man halt so Hefezopftemperatur, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder ihr legt sie über Nacht in den Kühlschrank, backt sie am nächsten Tag, geht wunderbar, machen wir im Geschäft auch über Nacht. Dann habt ihr quasi, wenn ihr jetzt irgendwie ein Osterfrühstück plant, wobei das dieses Jahr eh alles ja für die Katze ist, aber vielleicht doch in der Familie, habt ihr Sonntagmorgens ein frisches Osterbrot, ohne dass ihr um 4 Uhr aufstehen müsst.
Okay, aber können wir eigentlich, wenn wir jetzt wirklich mal aufs Bagger eingehen mit so einem Osterbrot, es ist jetzt nichts, wo man sagt, hey krass, mit Vorteigführung und was und hin und her, sondern das kann man relativ easy machen, auch wenn man im Feiertagmodus ist, kann es vorbereiten, am nächsten Tag Bagger, alles gut.
Genau, also ich mache da sogar tatsächlich nicht mal einen Vorteig bei dem Hefeteig, weil der ganze Teig noch bei uns noch über Nacht liegt.
Ja.
Und es ist jetzt auch nicht so ein schwerer Teig wie ein Stoller oder so, das sind jetzt 15-17% Butter und Zucker drin, das ist so, das geht noch, auch ohne Vorteig. Kann man aber machen, aber wie gesagt, der ganze Teig liegt nachher komplett über Nacht bei uns im Kühlhaus. Und das ist jetzt wirklich auf dem, ja, du brauchst nicht Schwade, also das funktioniert wirklich eigentlich gut.
Ja.
Und wenn man das Samstag abends vorbereitet, wenn man das dann morgens zum Frühstück haben will, ist das echt eine gute Sache.
Tust du den oben noch mit irgendwas einstreichen?
Nee, mache ich persönlich jetzt nicht. Machen aber viele, dass sie noch mit Aprikatur und Fondant dann glasieren einfach. Ja. Mache ich nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil mir stelle das Osterbrot in Bio-Qualität her und ich habe keine Bio-Aprikose-Marmelade, dann müsste ich da wieder extra Aprikose-Marmelade her. Und es ist dann auch ziemlich süß und das mag auch nicht jeder. Ich finde es ganz gut so.
Ich meine eigentlich vom Backer, weißt du, mit
so. Ei. Nee, mache ich nicht, Milch. Weil wir Streusel oben drauf haben.
Ah, okay.
Genau, wir schneiden das dann so kreuzförmig ein. Das ist ja auch ganz klassisch. Das ist auch bewusst so ein Kreuz. Das ist auch so das Symbol fürs Kreuz. Ich habe jetzt wieder gelesen. Mhm. Und streiche das dann gar nicht ein, weil halt die Streusel oben drauf sind. Das gibt noch so ein bisschen so eine crunchy Kruste. Das finde ich ganz gut. War witzig, gestern fällt mir gerade ein, beim Sommelierkurs musste man Wörter finden, um Brot zu beschreiben. Mhm. Also unglaublich, wie viele Wörter das es in der deutschen Sprache gibt. Und dann hat einer gesagt, crunchy. Dann hat der Dozent gesagt, sag mal knusprig. Das war echt witzig. Ich sage auch crunchy, aber ich meine halt knusprig. Genau. Und das finde ich ganz cool.
Okay, cool. Aber Osterbrot ist auf jeden Fall, ich denke, das ist unser Mehrwert von unserer heutigen Folge, dass wir auf jeden Fall das Rezept unten reinstellen in die Shownotes.
Das ist nicht der einzige Mehrwert, die ganzen Storys rundherum.
Alles ist
Mehrwert pur.
Klar. Aber ich wollte ja von so einem Backbildungsauftrag, den wir haben.
Den haben wir heute definitiv erfüllt. Ich habe noch ein bisschen was geschichtlich auch zum Osterbrot.
Hau raus.
Ist ja, glaube ich, auch was es deutschlandweit eigentlich gibt, Osterbrot, oder? Das könnte jeder, oder?
Ja, im deutschsprachigen
eigentlich Raum mit schon, Sicherheit. Okay.
Also, ja.
Und zwar früher hat man viel Safran noch verwendet beim Osterbrot, dass es so richtig gelb ist.
Mhm.
Und zwar aus dem Grund, Form und Farbe hat es auch symbolische Bedeutung gehabt. Die runde Form und die safrangelbe Farbe stellen die Kraft der Sonne dar. Die Früchte drücken den Wunsch nach einem fruchtbaren Jahr aus.
Okay.
Ja, macht Sinn. Passt zu Frühling.
Ja.
Zudem verweisen die Symbole, habe ich ja gerade schon gesagt, auf den christlichen Glauben, denn die Sonne bedeutet Jesus als Licht der Welt und der Kreuzschnitt auf der Oberseite dementsprechend ein christliches Symbol.
Hm.
Und dann habe ich auch noch recherchiert, es gibt auch in vielen Gegenden einen Osterzopf, was ich vorher auch schon gesagt habe, wo quasi wie beim Osterbrot der gleiche Teig als Zopf geflochten wird, habe ich jetzt persönlich noch nie gesehen, aber zumindest bei uns hier im süddeutschen Raum. Vielleicht ist da ein oder andere Hörer am Start, der das kennt.
Mhm.
Aber ansonsten steht hier auch noch, man kann da auch total kreativ sein. Der Kreativität ist beim Backen keine Grenze gesetzt. Der große Unterschied ist halt die Form. Der Osterzopf begründet sich genauso im christlichen Glauben, stellt die Form des Zopfes doch die Verflechtung zwischen Gott und den Menschen dar.
Ah ja. Da guck ich hin.
Ja.
Krass.
Jetzt haben wir richtig bildungsmäßig auch was geleistet.
Ja.
Backbildungstechnisch, wie du gerade schon gesagt hast, was geleistet.
Und es gibt ja auch immer an den Feiertagen, wo immer keiner weiß, für was die eigentlich sind, gibt es ja immer so bei den Nachrichtensendungen, geht ja einer auf die Straße und fragt, was der Sache ist.
Ja.
Von dem her, wer unseren Podcast hört, kann jetzt so richtig mal raushauen, was halt denn eigentlich
Sache ist. Das ist das höchste Fest in der christlichen Kultur und zu Recht auch. Und es ist erschreckend, dass das viele tatsächlich nicht wissen.
Ja. Also weißt du jeden Feiertag, für was der steht?
Nee, aber Ostern.
Ja gut, Ostern sollte man wissen, ja. Ja gut, ich habe ja
auch. Das hat ja auch direkte Auswirkungen für uns auf die Menschheit, würde ich mal sagen.
Ja gut, ich habe ja auch ein bisschen gestrauchelt.
Das lassen wir gelten.
Ja,
hallo, nach Jesus ist unsere Zeitrechnung aufgebaut. Ja. Und dann darf man das durchaus auch wissen.
Und es richtet sich ja sehr viel nach Ostern. Also nach Ostern kommt dann ja auch, wann beginnt die Fastenzeit, dementsprechend auch bei uns in der Region Fasching.
Klar, genau.
Und so weiter und so fort. Das richtet sich ja alles nach Ostern.
Genau.
Von dem her ist das schon eigentlich, Mensch, heute hauen wir aber Wissen raus. Ey. Wahnsinn. Cool, super. Du, ich glaube, wir gehen jetzt noch auf unser Kundenfeedback ein, oder?
Auf jeden Fall. Ich wollte noch erwähnen, dass in der letzten Folge mal ein Gast gesagt hat, dass unter das Nutella Butter gehört. Das wollte ich nur einfach nochmal schön gesagt haben.
Ja.
Übrigens, auf Facebook war eine Umfrage zu dem Thema und fast alle haben drunter geschrieben mit Butter.
Nein.
Ich weiß nicht, was wir hier für Kulturbanause in unserem Podcast zu Gast stellen.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Nee, wirklich. Nein. Wirklich.
Okay.
Ja, wir haben viel Kundenfeedback gekriegt. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Also es ist wirklich unglaublich, wie oft uns Feedback erreicht und wie viel Mühe es sich wirklich viele Leute auch geben. Wir haben unheimlich viele Tipps zum Thema Pizza gekriegt, weil ich ja so bemitleidenswerterweise ein bisschen gejammert habe vor ein paar Folgen. Vielen Dank hierfür. Die Tipps haben sich oft wiederholt. Das heißt, es war wirklich was Brauchbares dabei, von vielen Hobbybäcker tatsächlich auch. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe relativ schnell kapiert, was ich falsch gemacht habe und habe mir jetzt auch nochmal Zubehör im Wert von, ich weiß nicht, 200 Euro bestellt. Also ich habe mir einen anderen Schießer bestellt zum Beispiel, dass...
Der mit den Löchern drin?
Dass das Mehl oder beziehungsweise man soll gar kein Mehl nehmen, sondern Grieß, dass er durchfällt und es nicht verbrennt auf dem Stein. Ja, hätte ja mal vorher drauf kommen können, habe immer gewundert, warum hat der Schießer Löcher. Ja. Also das habe ich mir jetzt bestellt. Ich werde jetzt demnächst... daheim wird der Pizza backen und ich habe auch viel zu heiß backen, habe ich jetzt von meinem guten Freund Sebastian Leuwel gelernt. Also 500 kann der zwar, ist aber zu viel.
Okay.
Aber ich frage jetzt noch nicht mehr, weil die Folge wird irgendwann mal kommen, aber es dauert noch ein bisschen bis zur perfekten Pizza. Dann haben uns auch viele andere Feedbacks erreicht, wirklich vielen, vielen Dank und ich möchte gerne auf ein Feedback, also ich beantworte jede E-Mail und möchte mit Einverständnis von dem Verfasser auf ein E-Mail ein bisschen genauer eingehen, die mich sehr berührt hat. Wo uns ein Herr aus dem Niederrhein, der hier familiäre Verbindungen in unsere Region hat, geschrieben hat, sehr ausführlich geschrieben hat und das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Und ich lese einfach mal kurz ein paar Auszüge vor, wenn es okay ist, David, du hast es ja auch schon gelesen. Und er schreibt, was wir ja auch oft bemängeln oder auch mit Sebastian diskutiert haben, dass dass überall sehen wir Fortschritt und alle möglichen Produkte des Alltags werden immer besser, aber bei den Backwaren schien die Qualität von früher verloren zu gehen und zu einer fernen Erinnerung zu verblassen. Also tatsächlich, das Bäcker, ja, alles wird, er schreibt, es wird alles, es schmeckt alles gleich und maschinengeformte Brezeln, Brötchen aus Backstraßen, Brot, das irgendwie nicht mehr so schmeckte wie früher. Und dann schreibt er eben, er war bei uns in der Bäckerei und er schreibt, Bäckereien sind seit seiner Kindheit eine Art Sehnsuchtsort. Brezeln, gutes Brot, Quarktaschen, Nusshörnle, unterschiedliche Arten von Weckle. Hier habe ich immer die kleinen und größeren Genüsse des Alltags gefunden. Und schreibt eben drüber, dass in den letzten Jahrzehnten Bäckerei dann da immer schlechter geworden sind, alles immer gleich geschmeckt hat. Und dann war er zufällig bei uns in der Bäckerei. Und hier sah ich plötzlich ganz vieles, was ich schon lange suchte. Die süßen Stückle von früher, großartig geformte Brezeln, Brote wie früher, traditionelle Kuchen in runden Blechen, von denen Stücke geformt wie sprichwörtliche Kuchenstücke abgeschnitten werden, statt viereckige Stücke aus backofengroßen, wahrscheinlich viel effizienteren Blechen. Ich musste mich beherrschen, dass ich nicht viel mehr einkaufe, als wir in den nächsten Tagen essen können. Und als ich die Brezeln probiert hatte, steigerte sich meine Begeisterung noch mehr. Also es hat mich echt sehr gefreut, der Herr schreibt noch weiter und schreibt, er ist eben ab und zu hier familiär in der Gegend und hat dann, als er das letzte Mal da war, einen Hinweis auf unseren Podcast im Lader gesehen und so habe ich die letzten Tage alle 16 bisherigen Folgen durchgehört, hat mir sehr gut gefallen, als langjähriger intensiver Podcast-Hörer finde ich ihn sehr professionell produziert und unterhaltsam zu hören. Fand ich auch cool, also direkt mal alle 16 Folgen nachgehört, fand ich richtig cool und jetzt kommt's Beste. Besonders gefallen hat mir manche persönliche Verbindung. Also er stammt aus Geifertshofen oder sein Opa stammt aus Geifertshofen und sein Opa hatte dann später sogar selber eine Bäckerei in Stuttgart und durch die Verwandtschaft ist die Verbindung eben hier nach Geifertshofen noch bestehen geblieben und er lebt aber jetzt am Niederrhein und jetzt kommt der Witz an der Sache. Nachdem es in Geifertshofen keinen Bäcker mehr gab, hat er oft in Bülerzell bei deinem Vater eingekauft.
Cool, oder?
Also Verbindungen ohne Ende. Fand die echt mega cool. Vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, er schreibt noch weiter und ist total begeistert. Und das hat uns sehr bewegt. Und wir lesen das hier auch nicht vor, um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern wirklich, um zu zeigen, dass es Kunden draußen gibt, die tatsächlich auf der Suche sind nach guter Qualität, die auf der Suche sind nach Genuss. Und das bestärkt uns weiterzumachen.
Ja.
Nicht nur mit dem Podcast, sondern mit allem, was wir so tagtäglich tun. Und wie gesagt, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses tolle Feedback, auch an alle anderen, die uns wirklich regelmäßig schreiben. Und vielen Dank, wir können nicht jede einzelne E-Mail hier vorlesen, aber wir nehmen alle zur Kenntnis und beantwortet bisher auch noch alle. Bis jetzt geht's noch.
Ja. Warte mal, bis unsere Webseite raus
ist. Dann explodiert. Nee, wirklich, das ist mir echt wichtig. Und auch wenn es Fragen gibt, jederzeit, wir planen sowieso irgendwann dann auch mal wieder eine große FAQ. Folge.
Ja.
Nächste Woche haben wir wieder einen Gast.
Ja.
Freue ich mich auch sehr drauf, mein ehemaliger Chef und ein Bio-Pionier, Roland Schlötter aus Würzburg. Da, das wird auch mega cool.
Aus Würzburg?
Ja.
Ach krass, okay. Wohnt er jetzt in Würzburg?
Genau, der hatte ja die Bäckerei hier bei uns in der Gegend und stammt ja von Würzburg und wohnt auch jetzt wieder in Würzburg.
Ah, okay. Ja,
cool. Ihr werdet es hören nächste Woche.
Ah, okay, vom Dialekt?
Ja.
Ja, geil.
Er wird es nicht verstecken können.
Gut, können wir auch nicht.
Nö, will mir auch nicht. Ja, nee. Mir müssen es ja auch nicht, weil Schwäbisch.
Also, richtig, hat sich ja etabliert.
Da gab es da Christoph Sonntag, kennst du, oder?
Ja, klar.
Der schwäbische Comedian, der da haben wir gesagt, der Schwabe schämt sich für seinen Dialekt. Der Sachse, der sich schämen sollte, der schämt sich nicht. Sind jetzt nur die Schwabe verstanden.
Ja, aber Schwäbisch ist auch schön und wir kriegen ja oft das Feedback, dass es charmant ist und dass man uns versteht und man gewöhnt sich dran, von dem her.
Wir schwätzen ja zwar Schwäbisch, aber das muss ich jetzt noch einflechten, wir haben ja auch mal das Feedback gekriegt, wir sind ja nicht in Schwaben, das wissen wir ja. Also für alle, wir schwätzen zwar Schwäbisch, aber wir sind eigentlich Hohenloher Franken.
Ja.
Das nur noch geschwind, nicht dass E-Mails kommen, dass wir doch gar nicht in Schwaben sind. Also das ist uns durchaus bewusst.
Auf jeden Fall, genau. Wunderbar, du, ich würde sagen,
es langt.
Es reicht. Geht alle auf unsere Website, wenn sie denn wirklich online ist. Nein, die ist online. Checkt sie aus, gebt uns Feedback. Wir freuen uns über alles. Bewertet uns bei Apple Podcast nochmal, immer mit 5 Sterne.
Wir sind immer noch bei 5. Sind wir noch bei 5?
Natürlich sind wir immer noch bei 5. Hört uns, abonniert uns, schreibt uns. Wir freuen uns. Fragen immer her damit. Wir bereiten die nächste FAQ-Folge gerade vor. Wir machen auf jeden Fall noch ein coole Merch, finde ich. Ich finde, wir brauchen so eine Tasse oder sowas.
Ja, wir brauchen noch was, ja.
Wir brauchen eine Tasse oder...
Schreibt uns mal, was wir brauchen.
Genau.
Also so Merchandising-Artikel, Nachtschicht, wäre schon geil.
Ja, so eine Tasse, wo draufsteht, ein riesiges Thema.
Ja,
so, fände ich super.
Ja, sowas brauchen wir noch.
Gell? Wäre geil.
Ja, sowas brauchen wir noch.
Oder so Shirts oder sowas. Irgendwas brauchen wir.
Ja, ein bisschen was brauchen wir noch.
Ja.
Absolut.
Wir arbeiten dran, wir haben alle unsere Kanäle in alle Richtungen offen. Wir
sind da mit einer guten Werbeagentur in Kontakt.
Richtig, die kann man nur empfehlen. In diesem Sinne würde ich sagen, das war schön heute.
Absolut.
Bis nächste Woche.
David, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Gerne.